deinem Willen vollkommen entspricht. Wir wissen von der Theologie her, dass die Briefe des Paulus ganz oft in zwei Hauptteile unterteilt werden können. Der erste Teil ist mehr so die Theologen nennen das Indikativ. Da geht es mehr um den Zuspruch, mehr um die Tatsache, wer wir jetzt sind durch Jesus. Wer wir sind, Kinder Gottes, gerecht gemacht, heilig und so weiter. Und im zweiten Teil des Briefes, kann man schon irgendwo festmachen, kommt dann der Imperativ, der Auftrag. Und weil ihr so seid durch Jesus, deshalb geht's jetzt los mit eurem Leben. Und ich erkläre euch wie. Und diese Schnittstelle ist im Römerbrief ziemlich klar festzumachen mit Kapitel 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, und jetzt geht's los. Darum geht's heute. Es ist eine Aufforderung, Jesus-Ähnlichkeit zu entfalten und zu leben. Ich bin auch sehr beeindruckt von dem Gottesdienst in der Stadthalle, sage ich immer noch, dem CCP. Die Botschaft, die uns Johannes Reimer gebracht hat, war ja auf der einen Seite ungeheuer ermutigend, aber auch ungeheuer herausfordernd. Als er erzählt hat, wie in Ungarn mit den Flüchtlingen umgegangen wird oder wurde, habe ich noch so dieses derbe Beispiel im Ohr, wie er von dieser Kirche berichtet hat, in dieser großen Stadt, wo die reformierte Pfarrerin den Wunsch hatte, lasst uns doch unseren Keller zur Verfügung stellen für die Flüchtlinge. Und ihr Kirchengemeinderat hat ein Veto eingelegt. Die stinken doch, die Flüchtlinge. Und haben es abgelehnt, sie aufzunehmen. Und wie Johannes Reimer dann gesagt hat, was dann passiert ist. Habt das noch so ähnlich im Ohr wie ich. Ein derbes Unwetter hat die Kanalisation überfordert. Und just bei dieser Kirche gab es einen Rohrbruch, dass der ganze Schlamm und die ganze, er hat es wirklich so genannt, die ungarische Scheiße, einen Meter hoch im Keller dieser Kirche stand. Und er hat damit deutlich gemacht, Gott lässt sich das nicht gefallen. Und die werden dort in dieser Kirchengemeinde noch lange darüber nachdenken müssen, weil sie durch den Gestank noch lange daran erinnert werden, was Gott mit ihnen hätte tun wollen. Und dann hat er weiter argumentiert, unser Land, unsere Heimat, Deutschland, hat im Dritten Reich so schlimme Dinge hier und in der Welt verübt. Und musste dafür selbst bitter leiden, hat aber wieder Gutmachung geleistet. Es ist etwas Neues aufgebrochen. Und jetzt traut Gott unserem Land einen Flüchtlingsstrom zu. Ich weiß, über alle für und wider wurde ja schon viel diskutiert, auch in der Politik, aber auch in Gemeinde. Aber welchen Auftrag hat Gott, um rauszukriegen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt? Werden wir zuerst mal an Gottes Barmherzigkeit erinnert, die wir erfahren haben, du und ich, leben von dieser Barmherzigkeit. Und diese Menschen, diese Flüchtlinge, was brauchen die? Ich möchte nochmal beten. Vater im Himmel, es hat uns herausgefordert, was Johannes Reimer letzten Sonntag gepredigt hat. Und es ist vor unseren Augen in unserem Land eine solch riesengroße Welle von Not. Und wir bitten dich, dass du nicht nur den Politikern hilfst, weise zu entscheiden, gut zu organisieren und hilfst, dass wir unseren Reichtum mit vielen teilen, sondern dass du uns auch zeigst in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, was das heißt, was dein Wille ist. Und wir bitten dich, dass du diesen Menschen auch in unserer Stadt begegnest, wo jede Woche 60 neue dazukommen. Vater, zeig uns, was du willst. Erbarme dich über diese Menschen, so wie du dich über uns erbarmt hast. Amen. Ich habe immer noch den Anatoli Oschomirski im Ohr. Im November hat er bei uns gepredigt. Ein messianischer Jude, der seinen Messias Jesus erkannt hat. Und als er hier gepredigt hat, war einer seiner ganz starken Sätze der, dass er uns erinnert hat an ein hermeneutisches Bibelauslegungsprinzip, dass es darum geht, dass wir jeden Vers in seinem Zusammenhang, was vorne dran steht, was hinter dran kommt, lesen und verstehen. Dass wir nicht nur wie beim Losungsbuch einen Vers herausgreifen, auch wenn es noch so schön ist, diesen Vers zu lesen, sondern dass wir ihn in seinem Zusammenhang, in seinem Kontext verstehen. Und er hat uns auch erinnert, auch etwas aus der Theologie, was nicht immer bewusst ist. Als die Bibel geschrieben wurde, als dieser Römerbrief geschrieben wurde, hat Paulus nicht Kapitel 12, Vers 1 drüber geschrieben, sondern er hat einen Brief geschrieben. Und das war ohne Kapiteleinteilung. Die hat er nicht vorgenommen. Das ist im Lauf der Kirchengeschichte gemacht worden. Es war ein fließender Text. Und wenn man so will, steht vor Kapitel 12, welches Kapitel? Kapitel 11. Die Kapitel 9 bis 11 beschreiben auch Gottes Plan mit seinem Volk Israel. Dass er es nicht aufgegeben hat, dass er einen weiteren Plan mit ihnen hat. Und erinnert uns deutlich, dass wir etwas gemeinsam haben mit diesem Volk Israel. Und da möchte ich ein wenig zitieren. Und weil ich das nicht nur frei tun möchte, tue ich es aus meiner Bibel. Wer hat noch eine Bibel dabei? Ich finde es genial, wenn Leute im Gottesdienst die Bibel dabei haben. Es gibt eine Gemeinde im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, die hat den Ort Beröa. Und als Paulus mit seinen Mitarbeitern dorthin kam, heißt es, dass sie nicht alles eins zu eins so aufgesogen haben, was der da vorne gesagt hat, sondern die haben die Schriften genommen und genau nachgelesen, ob das stimmt, was der da vorne sagt. Von daher, ich würde sagen, wenn ihr alle die Bibel so drauf habt, dass ihr sofort prüfen könnt, ohne die Bibel aufzuschlagen, dann bin ich stolz auf euch. Aber es ist kein Fehler, die Bibel da zu haben, sie aufzuschlagen, auch während der Predigt und vielleicht mitzulesen. Ich lese jetzt hier aus der Schlachter 2000 Bibel ein wenig vor, was Paulus vor Kapitel 12, Vers 1 geschrieben hat. Zu Hilfe in der Kapitel- und Verseinteilung. Ich lese ab Vers 30. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, nämlich des Unglaubens des Volkes Israel, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Das Volk Israel soll die gleiche Barmherzigkeit erfahren. Klammer zu. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen. Das haben wir also gemeinsam, ja? In den Unglauben verschlossen. Damit er sich über alle erbarme. Gott will sich über alle erbarmen. Bevor ich weiterlese, Paulus kommt aus dem Staunen über diese Einsicht nicht heraus. Das kann man an den folgenden Versen erkennen. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Vielleicht hat Martin Luther oder andere, die an dieser Stelle Bibel übersetzt haben, nach diesem fulminanten Satz gesagt, jetzt ist ein Kapitel zu Ende. Jetzt fängt ein neues an. Jetzt kommt der Imperativ. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, worauf Paulus sich jetzt in Vers 1 bezieht, wenn er sagt, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Da erinnert er die Gläubigen in Rom an diese Tatsache, ihr wart im Unglauben. Ihr wart ohne Hoffnung auf Leben. Ihr wart in der Finsternis. Ihr wart tot. Und Gott hat sich über euch erbarmt. Seine Barmherzigkeit ist dir nachgegangen in deinem Leben. Gott hat so sehr für dich gefühlt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat so sehr gefühlt mit deiner Verlorenheit, mit deiner Not, mit dir. Er hat sich über dich erbarmt. Seine Barmherzigkeit ist da. Und ich glaube, es ist wichtig, enorm wichtig, dass du und ich uns dieser Tatsache immer wieder erinnern und bewusst werden. Ich sitze nur hier, ich stehe nur hier vor euch, weil Gott sich über mich erbarmt hat. Wir kennen alle dieses tolle Lied Amazing Grace. Einer, der früher Sklaven transportiert hat, von der alten in die neue Welt, und eine tiefe innere Umkehr erlebt hat und genau wusste, was für ein brutaler, verdorbener Mensch er war. Erinnert sich in diesem Lied Amazing Grace, Gott hat mir Sünder vergeben. Ich habe die Barmherzigkeit Gottes so sehr gebraucht und brauche sie auch heute noch. Ich möchte mit euch es neu verstehen und wünsche mir so sehr, dass der Heilige Geist es dir in dein Leben, mir in mein Leben hinein übersetzt heute Morgen. Ich weiß ja nicht, wie ihr heute Morgen drauf seid. Wir haben jetzt Christine Folge geleistet, indem wir gesagt haben, wir wollen wirklich uns ausrichten im Lobpreis. Wenn wir uns ausrichten auf Jesus, uns auf ihn fokussieren, dann gucken wir nicht mehr so sehr auf uns, wir gucken nicht mehr so sehr auf die anderen, wir gucken auf ihn. Und entdecken an ihm etwas Gewaltiges, wo Paulus nur noch staunt, Gottes Barmherzigkeit. Lasst uns heute Morgen ein bisschen staunen. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal geht wie mir, wenn ich über mich selber nachdenke. Staune ich auch manchmal, aber ich bin nicht so glücklich drüber. Zu was ich in der Lage bin. Mit meinem Mund, mit meinen Händen. Das ist manchmal ernüchternd, wenn man sich selber so in den Spiegel guckt. Und da kann man sich selber manchmal nicht so richtig leiden. Man muss sich dann erinnern, Gott mit seiner Barmherzigkeit ist so gnädig zu mir, dass er mich angenommen hat, so wie ich bin. Nicht so, wie er mich gern hätte, sondern hat mich so geliebt, dass er mich genommen hat, wie ich bin. Sagt er ja. Ein paar Bibelverse zur Erinnerung, um das zu vertiefen. In Psalm 103 lesen wir, wie Gott beschrieben wird. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Gottes Erbarmen, seine Barmherzigkeit ist so groß. Und diese Einsicht ist nicht nur im Alten Testament in vielen, vielen Stellen zu finden, sondern natürlich erst recht auch im Neuen Testament. Petrus beschreibt Gott in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Gottes große Barmherzigkeit liegt unserem Leben zugrunde. unserem Leben mit Gott, unserer Nachfolge. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Das ist nicht nur etwas, was wir für die Zukunft erhoffen, vielleicht für diesen Tag erhoffen. Es ist etwas, was wir in unserem Leben erfahren haben. Jesus Christus hat den Vater sichtbar gemacht auf dieser Erde. Wer mich sieht, hat er einmal seinen Jüngern erklärt und den Menschen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Jesus hat die Barmherzigkeit des Vaters gelebt, sodass wir Menschen es endlich spüren, es endlich hören, es ein Stück erfassen konnten, wie barmherzig der Vater ist. Und so hat Jesus nicht an den Hungernden vorbeigehen können, er hat sie gespeist. Er konnte nicht an den Kranken vorbeigehen, er hat sie geheilt. Er konnte nicht an den Gefangenen von Dämonen vorbeigehen, er hat sie befreit. Und er hat Sündern Vergebung zugesprochen. Aus diesem Grund kam er und starb für uns am Kreuz, um Gottes Barmherzigkeit zu zeigen. So ist der Vater. Und du und ich, wir leben davon. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Brauchst du heute Gottes Barmherzigkeit? Sie ist da. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ist es mehr so oder ist es mehr so? Bist du irgendwie mittel? Wo brauchst du heute Morgen Gottes Barmherzigkeit neu? Vielleicht gibt es Bereiche, wo du dir so sehr wünschst, Herr, berühre mich ganz neu mit deiner Barmherzigkeit. Ich brauche es. Vergebung oder geistliche Erfrischung. Begegne mir ganz neu mit deiner Gnade. Ich möchte einen Moment der Stille lassen, bevor ich weiter predige und in diese Stille hinein ein Gebet sprechen. Vater, du bist es, der unser Herz erforscht und kennt. Du kennst das Gespräch unserer Seele, was wir für Botschaften innerlich hören und manchmal uns selbst sagen, was uns aufrichtet oder niederreißt. Wir kommen so, wie wir sind und danken dir, dass du dich über uns erbarmst. Und ich lade dich ein, dass du uns neu berührst, begegnest mit deinem Wort, dass wir gewiss werden, mein Gott erbarmt sich über mich. Jetzt, für mich und diese Lebenssituation, erbarmst du dich jetzt. Danke, Vater, dass dein Erbarmen so riesengroß ist, dass Paulus aus dem Staunen nicht rauskam. Und das wollen wir neu lernen, über dich zu staunen, über dein Erbarmen. Vater, wir danken dir dafür, dass du so bist. Wir verstehen es ja nicht, aber danke. Danke, dass du so bist. Amen. Weil Gott so barmherzig ist und weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, können und sollen wir jetzt mit unserem Leben angemessen darauf antworten. Das ist der Imperativ, die Aufforderung, die Paulus nun stellt ab Kapitel 12 dieses Briefes. Und so spricht er davon: Ich fordere euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Seid ein lebendiges Opfer. Also, Opferrolle ist ja eigentlich nicht so beliebt, oder? Das Opfersein. Manchmal ist es ja sogar sehr, sehr negativ besetztes Wort, wenn man so eine Opferrolle hat. Ne? Also mit mir kann man es ja machen. Ne? Also immer ich, mich, warum trifft es mich? Und hier fordert Paulus eine freiwillige Entscheidung. Und sagt: Betrachte dich ganz bewusst als ein Opfer. Was heißt das denn? Was war das denn? An was hat er denn erinnert mit dem Opfern von Tieren? Auf das er nun Bezug nimmt und sagt, das solltet ihr tun. Ein Priester opferte ein Tier in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise, indem er es tötete, in Stücke schnitt und auf den Altar legte. Opfer waren wichtig, aber selbst im Alten Testament machte Gott deutlich, dass der Gehorsam des Herzens seiner Menschen ihm viel wichtiger war als irgendein Opfer, das sie gebracht haben. So lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 22, aber Samuel entgegnete den Menschen: Was gefällt dem Herrn mehr, deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Und weiter heißt es in Psalm 40 oder Amos 5, Gott möchte, dass wir nicht Tiere, sondern uns selbst als lebendige Opfer hingeben, indem wir wirklich unsere eigenen Wünsche auf die Seite legen und ihm nachfolgen. Ihm alle unsere Kräfte und Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, ihm zur Verfügung stellen und seiner Führung zu vertrauen. Und das tun wir, weil wir einfach nur dankbar sind, dankbar sind, dankbar sind, dass er uns unsere Schuld und Sünde vergeben hat. Dass er uns so sehr geliebt hat und liebt. Es ist etwas, wo man sich entscheidet, ich gehöre mir nicht mehr selber. Wenn man ein Opfer gegeben hat, dann hat es Gott gehört. Wenn ich mich als Opfer gebe, gehöre ich nicht mehr mir, sondern ich gehöre Gott. Aber eins ist klar, im Alten Testament, all die Opfer, die gebracht wurden, was ist mit denen passiert? Die mussten sterben. Die waren tot hinterher. Und was ist der Unterschied bei dem, was Paulus nun herausfordert? Was ist mit dem Opfer, das wir geben? Seid ein lebendiges Opfer. Ein lebendiges Opfer, ein lebendes Opfer, voller Leben. Voller Leben und Fülle. Mir ist aufgefallen, es geht dann hier auch wirklich um etwas, was ich entscheide, was ich tun muss. Es gibt ja ganz viel in unserem Leben, das können wir gar nicht tun. Das kann allein Gott tun. Das tut er durch seinen Geist in unserem Leben. Und das ist gut so. Was sind das alles für Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt? Mal ein bisschen Interaktivität hier in der Predigt. Was bewirkt der Heilige Geist im Leben von Menschen? Was kein Mensch selber mit sich machen kann, sondern was er tut. Souverän. Was tut er zum Beispiel? Sünde aufdecken, dass wir Jesus lieb haben. Gibt's noch was? Gedanken verändern? Nun, ja, er möchte, dass wir das tun, aber wenn wir den Text nehmen, sind wir auch gefordert. Wir müssen bereit sein dazu. Und er weckt auch diese Bereitschaft in uns. Also ich möchte ein bisschen hochhalten, der Heilige Geist zeigt uns unsere Sünde. Und er ist ja sehr gründlich. Und er überfordert uns auch nicht. Also wenn er uns am Anfang alles zeigen würde, wir würden dermaßen zusammenbrechen. Aber er zeigt uns sehr deutlich, wie sehr wir Vergebung brauchen, wie sehr wir Jesus brauchen, wie sehr wir Heilung brauchen. Und dann bewirkt er etwas, was wir auch nicht selber machen können. Diese neue Geburt. Dass wir jetzt nicht mehr die Alten sind, sondern dass wir neu werden, eine neue Schöpfung werden. Dass wir Gottes Kinder werden. Diese Neugeburt wirkt er. Tauft uns mit seinem Heiligen Geist. Das können wir nicht selber machen. Wir können nur sagen, hier bin ich, füll mich. Er ist es, der geistliche Gaben austeilt. Die können wir uns nicht einfach selber ergreifen, sondern er gibt sie. Und er ist es, der in uns Früchte wachsen lässt. Was strengen wir uns manchmal an? Ne? Er lässt sie wachsen. Er ist es, der uns Leitung und Führung geben will im Leben. Er ist es, der uns erkennen lässt, wo es lang geht. Ist das nicht großartig? So viel tut er. Er ist so gut zu uns. Aber es gibt ein paar Dinge, und in Römer 12, Vers 1 und 2 stehen die auch, die möchte Gott, dass wir sie selbst tun. Und das ist hier die Hingabe unseres Lebens. Da übernimmt er nicht einfach die Kontrolle und sagt, Schachfigur von ich kenne mich nicht aus im Schachbrett, sagt mal was, ne? Pferd von A12 zu C14, keine Ahnung, wie das springt. Macht er nicht. Sondern er sagt, du entscheidest. Du und ich, wir entscheiden. Und wir können entscheiden, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst entscheiden wir, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, können wir entscheiden, Gott, ich will so ein Opfer sein. Ich möchte es von ganzem Herzen als Antwort auf deine Liebe. Diese Hingabe unseres Lebens, unseres Leibes, da entscheiden wir. Wir sagen, verfüge du jetzt über mich. Ich will deinen Willen tun. Ich bin bereit, wirklich von Herzen, dir gehorsam zu sein. Ich vertraue dir. Ich werde nicht länger nur zuhören, wenn gepredigt wird, sondern wenn ich hier rausgehe zur Tür, werde ich das, was ich verstanden habe und was du mich lehrst zu tun, da werde ich anfangen damit. Zum Thema gute Vorsätze. Ne? Und werde sagen, Herr, mit deiner Kraft, nicht in eigener, will ich das jetzt tun. Aber der Schlüssel ist, dass Gott darauf wartet, dass wir uns dazu entscheiden. 2012 hatten wir hier eine tolle Erfahrung gemacht mit jungen Christen aus Südafrika. Und eine Mitarbeiterin sagte, Gottes Liebessprache, mit der er von uns wünscht, angesprochen zu werden, ist Gehorsam. Wenn Gott einen Menschen sieht, ob Mann oder Frau, junge erwachsene Teenager oder Senioren, dann schaut er auf unser Herz und auf unsere Bereitschaft. Gott, so wie der Prophet Jesaja in der Berufungsgeschichte gefragt wird, wer will unser Bote sein, wen können wir senden? Und was war im Herz von Jesaja? Hier bin ich, Herr. Sende mich. Ich bin bereit. Verfüge über mich. So ist Gott heute gegenwärtig, zieht unser Herz an und liebt es und liebt es und liebt es, ist barmherzig, aber er wünscht sich eine Antwort. Er sehnt sich nach der Antwort deines Herzens, wo du sagst, Herr, ich will dir folgen. Ich will nicht nur hören, was du sagst, ich will es auch tun. Das ist Leben. Das ist Leben. Und vielleicht ist hier schon der ganz entscheidende Knoten. Aus meinem Leben weiß ich, wo diese Knoten oft schon gesessen haben. Und du weißt es, wo der Knoten bei dir sitzt. Wo wir uns manches Mal verweigern und kein Mensch weiß es, nur Gott weiß es. Diesen Bereich habe ich ausgespart, da will ich nämlich tun, was ich will. Und wir treffen heute Morgen die Entscheidung, wenn wir Gottes Barmherzigkeit neu begreifen und staunen, Gott, so bist du und du hast nur Gutes vor mit meinem Leben. Ich vertraue dir auch für diesen Lebensbereich, für diesen Raum meines Lebens. Will ich, dass du hineinkommst, will ich, dass du regierst, will ich das tun, was du tun willst. Da soll dein Reich hineinkommen. Und dann kann Gott dich weiterführen. Dann wirst du seine Kraft und Gegenwart in einer neuen Weise erleben, weil er dann endlich auch das ausfüllen kann und schön machen kann und seine Herrlichkeit offenbar wird. Sein Friede wird dein Herz erst dann neu erfüllen, wenn du dich neu entscheidest, mit deinem ganzen Leben für ihn da zu sein. Wer hat nicht den Wunsch, in diesem Jahr Gottes Kraft zu erleben? Wer hat nicht den Wunsch, dieses Jahr Gottes Frieden zu erleben? Wer hat nicht den Wunsch, dieses Jahr seine Liebe so erfüllend zu erfahren? Wer hat nicht den Wunsch, Wunder in seinem Lebensalltag, in der Schule, im Beruf, in der Familie zu erfahren? Entscheide dich ganz neu, Herr, regiere du. Das ist meine Antwort auf deine Barmherzigkeit. Regiere du. Und noch einmal die Merkmale dieses Opfers. Es ist ein lebendiges Opfer. Da geht was ab. Kennst du diese Highlights, diese geistlichen Highlights in deinem Leben, wo du ein bisschen was von dieser Power des Heiligen Geistes in deinem Leben schon erlebt hast? Angefangen, dass es dir wie Schuppen von den Augen gefallen ist und du endlich etwas verstanden hast, was du noch nie vorher verstanden hast. Wo du einen Schritt im Glauben gewagt hast und gemerkt hast, Gott trägt mich. Auch da, wo ich vorher so unsicher war, er begleitet mich, er führt mich. Diese Aha-Erlebnisse in dem Leben mit Gott. Es ist ein lebendiges Opfer, Leute. Also wer es wagt, ist der Gewinner. Wer es wagt, ist der Gewinner. Es ist ein Schritt des Vertrauens, des Glaubens zu sagen, Herr, ich folge dir ganz. Es ist ein lebendiges Opfer. Und es ist heilig. Es ist etwas, was Gott freut. Auf diese Weise dienst du Gott. Der Bibelausleger William Barclay fasst das zusammen. Wahrer Gottesdienst besteht nicht in ausgeklügelten Gebeten, in einer wunderbaren Liturgie oder einem großartigen Ritus. Wahrer Gottesdienst vollzieht sich nicht hier in der Kirche, sondern ist etwas, das vor der ganzen Welt geschieht. Jede Handlung in deinem Alltag kann zum Gottesdienst werden. Wer sagt, ich gehe zum Gottesdienst in die Kirche, der sollte auch sagen können, ich gehe heute ins Geschäft, ins Büro, in die Schule, in die Fabrik, in den Garten, um dort Gott zu dienen und ihn mit allem, was ich bin, anzubeten. Das ist Gottesdienst. Deine Hausfrau hat vor dem Spülstein ein Schild hängen, dort kann jeder lesen, hier geschieht viermal täglich Gottesdienst. Diejenigen, die verborgene Dienste hier tun, die während der Woche Putzdienst haben, können hier rumlaufen und ein Schild hochhalten. Hier geschieht gerade Gottesdienst, denn ich tue es für ihn. Ich tue es für ihn. Ich möchte ihm Freude machen, Antwort geben auf seine Liebe. Und dabei beginnt sich etwas zu verändern und da ist es eine Entscheidung, ist es aber auch der Heilige Geist, der in uns wirkt, Siri. Dass unser Sinn, unser Denken verändert wird. Es ist eine umkämpfte Maschine hier oben drin, ja. So viele Einflüsse. Und wir geben Fernsehen, wir geben Zeitung, wir geben Medien so viel Raum. Versuch mal ehrlich vor dir selbst zu vergleichen, wie lange du täglich in der Bibel liest und im Vergleich dazu, wie lange du fernguckst, Radio hörst, Zeitung liest oder sonstige Dinge liest. Wie viel Raum hat das, um dein Denken zu beeinflussen? Und wie viel Raum hat Gott mit seinem Wort, um dein Denken zu beeinflussen? Paulus schreibt hier in diesem Text Römer 12, Vers 1 und 2, dass es darum geht, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ich glaube, da kommt das Doppelte auch zum Tragen. Lasst euch von Gott verändern, aber auch durch Veränderung eurer Denkweise. Das geschieht gemeinsam. Gott möchte eine heilsame Veränderung in uns hervorbringen, damit wir in der Lage sind zu erkennen, was ist eigentlich gut, was gefällt Gott eigentlich. Die Maßstäbe dieser Welt, die soll ich nicht mehr in meinem Herzen dulden, in meinem Denken, sie rauskicken. Ich soll die Maßstäbe Gottes etablieren. Erneuerung unseres Sinnes. Es gibt auch so eine fromme Haltung, die falsch ist. Ich habe letztes Jahr dieses seltsame Gebet mal wieder gehört. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns alle vier. Verstanden? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns alle vier. Herr, es kommt darauf an, dass mir es gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich das habe, was ich mir wünsche. Und deshalb bitte, Herr, da hat man auch schon Wohlstandsevangelium dazu gesagt. Hauptsache mir geht's gut, ne? Dann ist alles in Ordnung. Das ist nicht die Haltung, die Jesus in uns hervorbringen möchte, sondern er möchte uns durch sein Wort und durch seinen Geist verändern, dass wir lieben können, wie er liebt. Und wenn der Heilige Geist unseren Sinn erneuert, umerzieht, neu ausrichtet, sind wir wirklich verwandelt. Und vielleicht ist hier auch eine Entscheidung dran, heute Morgen zu sagen, Herr, nimm Raum in meinem Denken ein. Ich tue das bewusst. Ich nehme mir Zeiten des Gebets. Ich nehme mir Zeiten und Raum, sein Wort zu studieren. Hier will ich mich täglich prägen lassen. Ich will dem mehr Raum geben als dieser Welt. Und da fange ich an, neue Gedanken zu denken, die zur Folge haben, dass ich mich ändere. Dieser alte Satz, sähe einen Gedanken aus, und zwar immer wieder. Dann wirst du eine Tat ändern. Oh, ich will mir eine Cola kaufen. Ich will eine Cola trinken. Ich will mich erfrischen mit einer Cola. Da gehst du irgendwo hin und kaufst eine Cola, bis du sie trinkst. Ich will meinen Nächsten wirklich annehmen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ich will ihn wirklich lieben, wie du ihn liebst, Jesus. Und ich mache mir Gedanken, wie kann ich das heute tun? Wie kann ich diesen Menschen heute eine Freude machen? Wie kann ich heute meiner Frau eine Freude machen? Wie kann ich heute meinen Kindern eine Freude machen? Wie kann ich heute meinen Eltern eine Freude machen? Wie kann ich Jesus ehren? Und dann kommen Gedanken, von denen du vorher keine Ahnung hattest. Und der Heilige Geist gibt dir, wow, eine Idee. Und du merkst, ja, das will ich tun. Und merkst, was verändert sich hier? Und dann wissen wir, was Gott von uns will. Je länger wir bei Gott innerlich so zu Hause sind, je mehr wir sein Wort kennen, je deutlicher wir seine Stimme heraushören aus den vielen, vielen Stimmen, die uns beeinflussen wollen, da werden wir immer geübter, immer sicherer und können schließlich beurteilen, was Gottes Wille ist hier. Was gut ist, was vollkommen ist sogar, was ihm gefällt. Und das sucht Gott heute. Er sucht Menschen, die sich neu dazu entscheiden, zu sagen, ich will ein lebendiges Opfer sein. Ich will mich heute an diesem Tag ganz neu entscheiden. Vielleicht ist es morgen früh wieder dran, am Montag, dass du dich neu entscheidest. Herr, Montag, ich will neu ein lebendiges Opfer für dich sein, dir dienen. Gott sucht Menschen, die ihr Herz öffnen, bewusst diese Erneuerung anstreben, die vielleicht täglich neu zu leben ist. Und diese Menschen, die haben es dann nicht nur begriffen, die haben es auch in ihrem Herz. Und die strahlen es auch aus, dieses gewisse Etwas, das Menschen über unser Leben nur noch staunen lässt, uns fragen lässt, was hast du, das ich nicht habe? Ich will es auch. Aber es fängt damit an, dass du diese Barmherzigkeit Gottes eine Antwort gibst und ganz neu sagst, Herr, regiere in mir. Ich gehöre dir. Lass mich beten. Jesus, dieser Text, den wir heute gelesen haben, ist auch so ein ermutigender Text, wenn wir daran erinnert werden, wie barmherzig du mit uns bist. Danke, Vater. Erinnert uns aber auch dieser Text, dass du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns herausforderst, in der Nachfolge diese entscheidende Antwort zu geben, ich gehöre dir und ich vertraue dir und ich folge dir und ich liebe dich mit meinem Leben. Hilf uns, das ganz neu festzumachen. Danke, Vater, dass du dich so sehr freust über jeden Einzelnen, der sagt, Herr, ich will mit dir gehen. Danke, Vater. Amen.